Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
"2025 wird vermutlich das Jahr werden, in dem die KI-Revolution weite Teile der Realwirtschaft im Mittelstand erreicht. Damit wird sich auch die Private-Equity-Branche stärker als bislang mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, will sie weiterhin auf Augenhöhe mit den Management-Teams in ihren Portfoliounternehmen bleiben. Und natürlich wird KI auch die Private-Equity-Häuser selbst in ihren Prozessen und Systemen erreichen. Wo steht Private-Equity und wie verändert das KI-Thema auch diese Industrie? Das ist das Thema dieser Ausgabe von What's Up Corporate Finance, zu der ich euch ganz herzlich begrüße. Ich bin Michael Hetzstück und ich bin heute euer Host. Diskutieren werde ich mit zwei Gästen, nämlich mit Benjamin Kleid und mit Alexander Matzner von der DPE Deutsche Private Equity. Benjamin ist Partner und Co-Leiter des Portfolio-Teams der DPE und damit mitverantwortlich für die Value-Creation-Arbeit der DPE-Fonds. Alex ist ein Mitglied seines Teams und, so sehe ich ihn, der Digitalpapst der DPE. Im Value-Creation-Team kümmert er sich nämlich speziell um dieses wichtige Themenfeld. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, ihr zwei.
Guten Morgen, vielen Dank.
Guten Morgen.
Benjamin, spielt das Thema KI schon irgendeine Rolle bei euren portfoliobezogenen Value Creation Initiativen oder beim Austausch mit euren Management Teams?
Ja, tut es. Und zwar auch vielleicht sogar mehr, als man denken würde. Ich würde mal so sagen, jede unserer Firmen fragt sich, was kann ich eigentlich mit KI machen? Und einige von denen haben schon gute Antworten. Diejenigen, die sehr digital orientierte Geschäftsmodelle haben, zum Beispiel, weil sie irgendwie einen starken digitalen Marketing-Angle haben oder die im IT-Services eigene KI-Angebote bauen, sind natürlich ein bisschen weiter vorne.
Alex, was für Branchen im Mittelstand werden jetzt schon spürbar von KI umgewälzt? Benjamin hat gerade zwei benannt. Sind es wirklich nur die, die wirklich sehr nah an digitalen Geschäftsmodellen sind oder trifft das jetzt auch schon klassische Industriebetriebe, Dienstleister und so weiter?
Ja, ich glaube, wir sehen jetzt in der klassischen Industrie eher so eine inkrementelle Weiterentwicklung. Also da passiert sehr viel im Bereich Preventive Maintenance oder Predictive Maintenance, wo jetzt KI-Modelle einfach ein bisschen besser werden als das, was es in der Vergangenheit schon gab. Aber das ist jetzt keine Revolution, sondern eher eine Evolution. Ich glaube, die Revolution sehen wir vor allem sich andeuten. Da ist sie, glaube ich, noch nicht, aber sich andeuten in Bereichen, wo halt viel Informationsverarbeitung passiert, die jetzt schon in einem End-to-End digitalen Prozess ist. Und ich glaube, da gibt's vor allem Taschen in verschiedenen Industrien, wo bestimmte Bereiche jetzt so langsam anfangen, diese Sachen zu verwenden und dann überrascht feststellen, wie viel sich damit schon automatisieren lässt.
Ihr als Investmentmanager müsst ja sehr genau verstehen, wie die Unternehmen, die ihr euch anschaut oder die ihr vielleicht schon investiert habt, wie die ticken, wie die Werttreiber sind, wo die Kostentreiber sind. Das heißt, ihr müsst auch ein Verständnis für das haben, was die tun. Müssen PE-Manager jetzt in bestimmten Sektoren richtige KI-Cracks werden, um weiter beurteilen zu können, ob zum Beispiel die Portfolio-Company mit ihrem KI-Ansatz immer noch State-of-the-Art ist?
Sehr schöne Frage. Also ich würde sagen, natürlich ist es nicht notwendig, dass wir alle KI-Cracks werden, aber ich glaube, jedes ernsthafte PE-Haus braucht Zugang zu dem Wissen, wo denn jetzt die Spreu sich vom Weizen trennt. Und das kann man natürlich in-house oder extern machen. Ich glaube, das wird ein strategisches Thema. Deswegen würde ich dafür plädieren, das intern zu haben. Und ich glaube, man sieht an ein paar Bereichen, dass es echt Sinn macht, das zu tun, weil externe Hilfe, also du hast eben schon gesagt, man muss ja diese Prozesse ziemlich genau kennen. Und das braucht Zeit und das braucht Nähe zum Unternehmen. Und sowas entwickelt sich über Zeit. Wenn ich jetzt einfach nur ein, zwei Wochen Beratungsprojekt dazu mache, komme ich typischerweise nicht auf den richtigen Tiefgang, den ich brauche, um eine gute Digitalisierung zu beraten.
Ich würde da gerne einmal ergänzen, Michael, wenn ich darf. Also ich glaube, noch ein bisschen abschichten sozusagen. Eine KI-Kompetenz braucht ein Private Equity Fund und das sollte idealerweise nicht nur ein Berater-Setup sein. Da stimme ich Alex zu. Und ich glaube auch, dass diese KI-Kompetenz sich über den gesamten Investmentprozess und Value Creation Prozess durchziehen muss. Das heißt, du willst schon in der DD verstehen, wo steht eine Firma, die du kaufen willst, da, um vielleicht einerseits die Potenziale zu verstehen, aber andererseits geht es auch sicherlich um Risiken. Ist das ein Bereich, wo vielleicht Wettbewerber schon disruptiver unterwegs sind? Also du möchtest das, glaube ich, schon mit Blick auf deine Investmentperiode, also sicher mal 5 Jahre, verstehen, was da überhaupt das Spielfeld eigentlich ist. Und dann sollte KI aus unserer Sicht schon auch ein Teil der Value Creation Agenda der Firma werden. Und dazu braucht es einfach auch Know-how, auch innerhalb des Fonds.
Wie baut ihr dieses Know-how auf? Extern ist ja auch nicht so viel Know-how vorhanden zu diesem ganz neuen Thema.
Also ich fange mal an, weil diese Frage natürlich auch eine war, mit der ich mich seit einer Weile beschäftigt habe. Und unsere Antwort war natürlich jetzt hier, und wir hören ihn gerade, der Alex selbst, ja, der vielleicht gleich nochmal ein bisschen was zu seinem Hintergrund sagen kann. Aber ich glaube, du musst einfach in den Investment-Portfolio-Teams irgendwo jemand haben, der das Thema auf Fondsebene orchestriert. Und das ist für mich immer ein Schlüssel. Alles andere kannst du vielleicht dann auch dazu kaufen über Berater oder Advisor, die du dann dazu nimmst. Aber ich finde schon wichtig, dass man zumindest eine Person hat, die das Thema orchestriert.
Ja. Und da würde ich sagen, ich glaube, man sieht jetzt so ein bisschen ein Revival der Generalisten, weil gerade in diesen ganzen Technologien, die da unterwegs sind, das ist ja jetzt nicht nur, man muss sich mit LLMs auskennen, sondern es gibt eine ganze Reihe von Modellen, die für unterschiedlichste Anwendungsfälle relevant sein können. Und das Ganze muss man integrieren in einen digitalen End-to-End-Prozess. Dafür sind jetzt wieder notwendige Werkzeuge da. Das ist alles ein viel zu komplexes Feld, als dass eine Person oder ein kleines Team da Experte in allem sein könnte. Aber ich glaube, man braucht dieses generalistische End-to-End-Verständnis, um einzuordnen, welche Puzzlesteine sind jetzt wichtig und welche Partner brauche ich denn, um diese Puzzlesteine richtig umzusetzen. Und ich glaube, das ist das, was man aus meiner Sicht im Fonds aufbauen sollte. Also eher so dieses, ich habe ein gutes Verständnis von allem, was da draußen im Markt ist und ich kann es strategisch einordnen. Die Umsetzung, die muss natürlich dann von Experten im Detail gemacht werden, die sich tatsächlich auch mit den Teufeln im Detail auskennen.
Welche Rolle spielen eure eigenen Projekte beziehungsweise der Austausch mit Managementteams in potenziellen Transaktionen, um dieses Wissen aufzubauen, dieses Anwenderwissen, wie es dann wirklich auch im Mittelstand angewendet wird?
Also ich glaube, das Anwenderwissen, das kann man, finde ich, nicht ganz so pauschal beantworten, weil wir, glaube ich, hingucken müssen, wo steht denn eine Portfoliofirma und ein Management in dem Thema? Und da würde ich sagen, hängt es extrem vom Investitionsansatz ab. Wenn du jetzt ein growth-orientierter Software-Investor bist, wirst du Management-Teams treffen, die relativ weit sind. Wenn man unseren Investitionsansatz, der zwar auch technologisch ist, orientiert ist, anschaut, ist das häufig aber auch gerade in industriegeprägten Umgebungen, auch teilweise im Service, noch nicht mit der letzten Tiefe und das verlangen wir auch nicht. Bei uns würde ich sagen, im Portfolio ist natürlich der Austausch mit den IT-Services-Firmen am tiefsten, wie ich das schon anfangs erwähnte, weil die einfach dort Offerings bauen und tatsächlich hunderte von Leuten auf dem Thema Data und AI beschäftigen und da natürlich schon eine erhebliche Wissenstiefe da ist, die uns dann auch, ich würde mal sagen, nutzt und beflügelt.
Das ist ja eine ganz interessante Konstellation. Normalerweise ist es ja eher so, dass ein Managementteam aus der Industrie relativ geradlinig voranentwickeln will und der Private Equity Investor Fragen stellt, Change reinbringt, neue Impulse setzt von außen und da vielleicht Unruhe erzeugt, in Anführungszeichen. Jetzt kann ich mir vorstellen, bei dem KI-Thema, das für alle neu ist, dass eure Impulsgeberrolle anders definiert ist, dass ihr vielleicht sogar aus der Komfortzone gezogen wird, weil eure Managementteams, eure Unternehmen sich schneller entwickeln in diese Richtung. Ist das so? Dreht sich da gerade was um in diesem speziellen Bereich?
Ich würde sagen, aktuell nehme ich es noch so wahr, dass wir da eher die Impulsgeber sind und wahrscheinlich eher noch den Kollegen Impulse geben, an welchen Stellen es sich lohnen könnte, da mal tiefer reinzugucken. Sobald dann natürlich das Management-Team da ein echtes Potenzial sieht, sitzen die ganz klar im Driver-Seat und fahren das Ding. Und dann ist es eher ein, oh, guck mal, hier mit dem könntest du zusammenarbeiten, hast du daran gedacht, auf die Art und Weise. Aber ich glaube, der grundsätzliche Level, wie sehr die Kollegen sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und wie tief das Verständnis ist, der ist noch relativ niedrig. Vor allem, was das für die praktische Anwendung in dem eigenen Unternehmen bedeutet. Also jeder hat schon mal mit ChatGPT rumgespielt und findet das irgendwie spannend und hat da auch irgendwie schon E-Mails damit übersetzen lassen. Aber was das jetzt konkret in einem Geschäftsprozess im Marketing bedeutet, da muss man natürlich ein bisschen mal gesehen haben, wie sowas ausschauen kann.
Ich würde noch eins dazufügen. Also ich würde sagen, in den Geschäftsmodellen, wo KI heute schon schneller einen Unterschied machen kann, da sehe ich schon, dass die ein oder andere Portfoliofirma sich doch schneller bewegt als so ein Private Equity Fonds. Ja, also ich glaube, das kann man schon auch so anerkennen und das finden wir gut, weil am Ende geht's darum, KI ist ein bisschen anders als andere Themen. Das ist jetzt kein wahnsinnig strukturierter Optimierungsprozess, sondern es ist einfach ein eher experimenteller Erkenntnisprozess für mich, wo du mal mit jemand sprichst und eine Idee mitnimmst, wo eine neue Lösung auf den Markt kommt und du musst sie mal ausprobieren. Und deswegen würde ich hier sagen, ist es ein bisschen anderes Vorgehen als in anderen Themen, als wenn ich jetzt eine Einkaufsoptimierung mache, wo natürlich irgendwo strukturell diese Wege verstanden und vorgezeichnet sind. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn wir Impulse kriegen von Teams, die in ihren Geschäftsmodellen da wirklich große Schritte nach vorne machen oder machen wollen.
Absolut. Ich glaube, ein Punkt, was ich immer super spannend finde, ist, wir sind natürlich mit allen Firmen, die in unterschiedlichsten Reifegrad und in unterschiedlichsten Industrien unterwegs sind, in Gesprächen darüber. Und ganz oft hat eine Firma sich schon ein Thema ausgedacht, das die super spannend finden, an das andere noch nicht gedacht haben. Und da sind wir dann gerne auch als Moderator oder als Wissensüberträger oder Ideeüberträger unterwegs. Und das ist, glaube ich, auch einer der Werthebel, die wir mit an den Tisch bringen können, dass wir halt das gleiche Problem in unterschiedlichsten Industrien schon mal gelöst gesehen bekommen.
Die 5 Jahre, die Benjamin gerade erwähnt hat, als übliche Haltedauer, sind ja Jahrhunderte angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich KI gerade entwickelt. Das heißt, wenn ihr heute ein Portfoliounternehmen erwerbt oder euch anschaut, kann KI in 5 Jahren ein Riesenwerttreiber sein, kann euch aber den Investment Case komplett hoffnungslos machen, wenn ihr da aufs falsche Pferd gesetzt habt oder hinten dran seid, egal was ihr auf den anderen Strecken macht. Alex, zunächst, wie baut ihr dieses Thema Beurteilung der KI-Readiness denn jetzt schon in euren DD-Prozess ein? Seid ihr überhaupt so weit, dass ihr sagt, ihr könnt das beurteilen?
Also ich glaube, wir haben ein sehr klares Bild darauf, was gegeben dem, was man denn jetzt schon über die nächsten 5 Jahre wissen kann, was KI für ein disruptives Potenzial in der jeweiligen Industrie hat. Also ich glaube, das ist in jeder Investmententscheidung ganz weit oben. Und wir gucken uns typischerweise natürlich den Tech-Stack und so die technische Kompetenz des Teams an. Wissend, dass egal was da passiert, das wird neu sein. Das heißt, die Organisation ist dann gut aufgestellt, wenn die in der Lage ist, schnell zu lernen, sich schnell zu bewegen und irgendwie unternehmerische Führung hat. Und ob die das jetzt schon kann, ist dann eher zweitrangig, weil das Thema wird eh neu sein in 5 Jahren.
Also doch eher der alte Private Equity Ansatz. Ich beurteile Management-Teams und Unternehmenskulturen, wie die auf Change reagieren, anstatt zu schauen, wo die jetzt selber genau stehen.
Ja, ich glaube, das bleibt der alte Ansatz, weil am Ende des Tages, ob KI jetzt ein Risiko oder eine Chance ist, das kann man dann lange diskutieren. Wir begreifen es eher als das Letztere. Und wenn du eine Firma hast, die einfach innovationsfreudig agiert und das auch Teil der DNA ist, dann ist das aus unserer Sicht die beste Voraussetzung und auch der beste Indikator für künftigen Erfolg.
Wenn ihr KI als Werttreiber oder Wertpotenzial betrachtet, das heißt, ihr werdet in der Haltedauer gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben. Würdet ihr sagen, dass ihr jetzt schon so weit seid, dass ihr das auch wirklich strategisch angehen könnt, beziehungsweise die richtigen Berater habt, von denen ihr sicher seid, dass die euch da im großen Stil begleiten können?
Also ich würde vielleicht mal den ersten Teil der Antwort geben. Würden wir ein KI-Potenzial jetzt in unseren Investment Case schreiben als Upside? Habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne den Deal Captain nicht, der sich das momentan traut bei uns und wahrscheinlich auch woanders nicht. Aber ja, wir würden strukturiert damit umgehen wollen und würden einfach darauf achten, wie gerade gesagt, dass die Management-Teams in den Firmen das für sich als Spielfeld begreifen. Und dann gibt es sicherlich Investment-Cases, da ist das sehr viel wichtiger und man würde vielleicht auch das Setup um die Firma so rum noch stärken, dass man wirklich Zugang zu dem neuesten Wissen hat und Ansprechpartner da hat, die die Firma wirklich unterstützen. Und dann mag es Firmen geben, wo das Thema KI vielleicht nicht ganz den Impact hat, zumindest nicht auf absehbare Zeit. Und dann muss man sich vielleicht auch nicht ganz so intensiv damit beschäftigen.
Ja, und ergänzend würde ich vielleicht sagen, ich sehe das so in so drei Klassen. Es gibt einmal so diese Brot- und Butter-KI-Potenziale, wo ich sagen kann, durch Effizienzsteigerungen, die durch KI enabled werden, werde ich in der Lage sein, über die nächsten 5 Jahre Administrationskosten irgendwie zu senken. Sowas kann man dann wahrscheinlich relativ strukturiert betrachten. Das ist jetzt aber kein KI-Transformationsthema, sondern wahrscheinlich kaufe ich mir dann irgendwann das nächste Software-Modul zu meinem ERP-System dazu und dann ist es damit drin. Das zweite wäre dann eher so Venture-Capital-mäßig. Ich sehe in dieser Industrie ein Potenzial durch neue KI-Produkte. Und das ist natürlich eine ganz andere Anforderung an die Fähigkeiten des Teams, so ein Produkt zu bauen und an das unternehmerische Geschick, sowas dann auch wirklich zum Erfolg zu bringen. Da würde ich jetzt sagen, das ist eher eine glückliche Upside, wenn das denn kommt. Und da kann man ein paar Samen säen und hoffentlich geht einer davon aus. Aber das ist wahrscheinlich eher nichts, was man in den Case einrechnen würde. Aber natürlich unterstützen. Und das dritte ist vermutlich was, wo man sagt, die ganze Industrie bewegt sich, transformiert sich gerade. Und ich muss eigentlich, um weiter zu überleben, mit am Ball bleiben und deswegen da Fähigkeiten aufbauen. Also wenn ich jetzt ein Software-Player bin und mich aktuell nicht mit KI auseinandersetze, welche Rolle das in meiner Produktentwicklung spielen kann, dann habe ich wahrscheinlich in 5 Jahren ein Problem. Also da muss ich einfach mitschwimmen, um am Ball bleiben zu können.
Vielleicht noch ein Blick auf die Erwartungen, die man da auch haben sollte. Also ich denke, dass jede Firma im Wesentlichen diese Effizienz-Automatisierungs-Cases für sich verstehen muss. Also wie kann ich wirklich schneller oder mit weniger Ressourceneinsatz zum gleichen Ergebnis kommen, auch im Bereich der persönlichen Arbeitsproduktivität. Wo es momentan noch schwieriger ist, ist die Frage dieser sogenannten Bespoke AI Use Cases, wo ich eine proprietäre Lösung, die ich nicht als Standard Case in der Software kaufen kann, baue, eigene Daten habe und damit mich differenziere vom Wettbewerb. Und da sehen wir momentan noch, dass die Discovery, diese Cases zu erkennen und zu bauen, häufig noch in keinem guten Verhältnis zum Business Value steht. Und deswegen, glaube ich, sind wir heute und vielleicht auch noch 2025, zumindest das erste oder zweite Quartal, noch in diesem ersten Bereich unterwegs. Die Frage, die man sich ja stellen muss, ist aber, wie kann ich das nutzen, um mich zu differenzieren? Und da, glaube ich, wird es wesentliche Entwicklungen geben in den nächsten 1 bis 2 Jahren.
Welche denn genau?
Im Wesentlichen, glaube ich, wird es billiger werden, das aufzubauen. Heute sind sowohl die Beraterkosten als auch die technologischen Kosten teilweise noch recht hoch, um dahin zu kommen. Und auch die Discovery-Prozesse, also wie verstehe ich als Unternehmen, was diese Cases für mich sind, auch die sind noch recht mühsam und ineffizient. Und ich denke, dass man einfach besser lernen wird, wie man überhaupt identifiziert. Und wenn man identifiziert hat, das in der Fläche in die Produktivität zu bringen, das wird einfacher werden, wenn der Digitalisierungsgrad und der Reifegrad der Lösung und der Beraterwelt steigt.
Diese Effizienzgewinne, ihr habt angedeutet, dass ihr die durchaus schon in die Businesspläne einrechnet und auch in eure IRA-Kalkulation. Nur auf einer sehr einfachen Art und Weise, so wie es Alex gesagt hat, Automatisierung, klar, ich kann gewisse Produktivitätshebel machen. Oder auch, wie es Benjamin jetzt angedeutet hat, was ja ein bisschen höheres Level ist. Ja, du nix. Das heißt, ihr rechnet, traut euch jetzt schon zu, das durchaus zu modellieren für die nächsten 4, 5 Jahre.
Nein. Ich nicke nur im Sinne von, ich gebe dir recht. Also auf der Effizienzseite, wir rechnen da jetzt in den Investment Case kein AI-Impact ein, sondern wir würden eine grundsätzliche Skalierungsannahme treffen, wie so ein Geschäft sich entwickeln kann, wenn man es optimiert, digitalisiert und auch irgendwann KI nutzt. Aber da gibt es jetzt keine einzelne Line im Model sozusagen, wo man das jetzt nochmal separat drauflegen würde, weil das ist sehr schwierig, das zu antizipieren, gerade weil man ja auch nur von außen auf die Firma geguckt hat im Rahmen der Due Diligence, häufig kompetitive Situation. Das ist limitiert, was man da machen kann. Das wäre dann eher der Schritt, den man zunächst in der ersten Phase der Halteperiode dann gehen würde, wo man das nochmal besser versteht, was da dann tatsächlich möglich ist.
Aber warum modelliert ihr keinen KI-Upside-Case? Also nicht nur ihr, du sagst ja, keiner in der Industrie macht das. Klassische Wertpotenziale modelliert ihr ja auch, was weiß ich, durch Zukäufe, Wertzuwachs oder ein neuer Markt, der betreten werden kann oder eine neue Produktkategorie, die erschlossen wird. Das modelliert ihr. Warum glaubst du, dass sich in der ganzen Industrie noch niemand traut, einen KI-Case als Upside zu modellieren?
Habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, ich kenne niemand.
Ich wollte gerade sagen, ich habe es auf Band, aber die Differenzierung, die ist korrekt, ja.
Ich weiß nicht, was andere am Ende machen. Ich wollte nur sagen, ich kenne das so noch nicht. Aber ich glaube, wir müssen da nochmal die Verbindung zum Investitionsansatz herstellen. Und da würde ich sagen, wenn du, am Ende kommt es ja drauf an, auf die Frage, wie aggressiv kannst du den Deal bepreisen? Und wir haben ja in vielen Umfeldern einfach häufig weniger proprietäre, sondern kompetitive Dealsituationen. Und dann musst du ja irgendwie überlegen, kann ich diesen Case jetzt besser entwickeln? Bin ich hier irgendwie der bessere Owner, weil ich einfach mir mehr Zutrau in der Wertgenerierung, mehr Conviction habe? Und was kann ich in so einen Case reinrechnen? Was ist da meine Perspektive drauf? Ja. Und dann kannst du überlegen, wie kann ich das abschichten? Ja, welche Value Creation Maßnahmen kann ich belastbar nachweisen? Kann ich belastbar planen? Und da bist du natürlich bei den traditionellen Themen sehr viel sicherer als bei Innovationsthemen, die sich oft intransparent gestalten und mit hoher Geschwindigkeit weiterentwickeln. Deswegen braucht man entweder ein wirklich hohes Conviction Level oder außergewöhnlich viel Know-how und aus meiner Sicht auch Erfahrungswerte, um mit so einem Ansatz im IC zu überzeugen. Und ich glaube, dass das im Moment noch nicht der Standard der meisten Fonds ist. So würde ich es positionieren, Michael. Ich glaube, da könnte man jetzt mal eine Umfrage machen. Vielleicht kommt es so raus, wie ich sage, vielleicht nicht. Aber zumindest stehen wir dort, dass wir das noch nicht dediziert reinnehmen.
Ja, und ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, die Potenziale in der Realität dann in die P&L zu realisieren. Du hast eben gesagt, 2025 wird wahrscheinlich das Jahr, wo KI einen Impact auf den Mittelstand haben wird. Ich glaube, es ist absolut richtig, dass 2025 das Jahr sein wird, in dem sich die Technologie dafür in einem Reifegrad zeigt, der es tatsächlich ermöglicht. Und das ist wahrscheinlich diese Agentic AI, von der alle sprechen, also kleine Agenten, die mithilfe von KI Probleme selbstständig oder fast selbstständig lösen können. Das Problem ist nur, ich muss das Ganze ja in einen End-to-End-Prozess einbinden. Und die meisten Unternehmen sind End-to-End noch nicht so digitalisiert, dass ich jetzt einfach nur diesen Agenten da reinpluggen könnte und der dann den Job übernimmt, den bisher der Mensch in dem digitalen Prozess übernehmen konnte. Das heißt, ich muss erstmal den Papier- und Bleistiftprozess in eine digitale Form bringen, damit dann dieser Agent da wirklich sein Wertpotenzial ausleben kann. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, wo jetzt viel Arbeit reingehen muss. Ich glaube, das wird sich beschleunigen, weil jetzt der Wert viel realistischer ist durch diese neuen Technologien. Aber das muss erst passieren, damit ich tatsächlich einen riesengroßen Wertzuwachs durch KI haben kann.
Sprechen wir mal über die Herausforderung, die es für euch als Private Equity House bringt. Ich stelle mal eine These in den Raum, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir auch im deutschen Private Equity Geschäft, gerade am Anfang kleinere, agile Fonds sehen werden, die sich auf dieses Thema stürzen, die sagen, wir haben die beste AI-Beurteilungskompetenz, wir kaufen die AI-Champions von morgen, wir sind der beste Sparringspartner für Management-Teams, die AI machen wollen und dann möglicherweise damit auch Erfolg haben, zumindest initial. Ihr nickt, also ihr teilt die These zumindest partiell. Seht ihr darin eine Bedrohung für die, sagen wir, die Differenzierung oder Positionierung von DPE im oberen Bereich des Marktes, was Professionalität, Kreativität, Fähigkeiten angeht?
Also im Moment sehen wir da erstmal noch eine Chance. Wenn wir jetzt nichts tun, dann würde ich dir zustimmen, dann wirst du irgendwann nicht mehr vorne dabei sein können, weil das Thema erschließt sich ja auch nicht innerhalb von 2 Monaten. Im Übrigen meine ich auch von mittelständischen Fonds zu wissen, dass sie zum Beispiel im Deal Sourcing schon sehr KI-nah oder KI-Use Cases im Einsatz haben, um Firmen zu screenen, zu evaluieren, Daten zusammenzuziehen, die öffentlich verfügbar sind, um mal zumindest Targetlisten zu generieren. Ja, also das passiert schon. Die Large-Cap-Fonds, die natürlich eine andere Investitionsmöglichkeit haben über globale Strukturen und einfach viel Fondsvolumen, die machen das aus meiner Sicht schon seit einer Weile, dass sie da sehr aktiv drüber nachdenken. Und im mittelständischen Bereich sehen wir das jetzt auch. Und ich glaube ganz klar, dass wir da die Ambition haben, uns da weiterzuentwickeln und, wie du das schon gesagt hast, vorne dabei zu sein. Und ich würde auch zustimmen, wenn wir nichts tun, dann sind wir irgendwann hinten dran und da wollen wir nicht sein.
Genau, und ich glaube, das sind wahrscheinlich 2 Elemente, mit denen man da berücksichtigen muss. Das eine ist das, wie arbeite ich als Private Equity Fonds? Also wie mache ich mein Deal Sourcing? Wie mache ich meine DDs? Wie komme ich schneller zu besseren Antworten? Und da bildet sich ein sehr aktives Ökosystem von Startups, die da Lösungen produzieren. Ich glaube, das wird dann eher ein ich kaufe ein Off-the-Shelf-Produkt und die werden sich kontinuierlich weiterentwickeln in Riesengeschwindigkeit und manche werden aussterben und neue dazukommen. Aber da wird ein PE-Fonds, glaube ich, eher das beste Tool auf dem Markt kaufen. Und das zweite ist, wie kann ich denn dem Management-Team, das bei mir jetzt in die Fondsfamilie kommen möchte, plausibel machen, dass ich da Know-how mit an den Tisch bringe, das dann tatsächlich Wert schöpft. Und ich glaube, da ist KI halt nur ein Hebel. Und den muss, glaube ich, ein Fonds in Zukunft mit an den Tisch bringen und muss das glaubhaft machen, dass die in der Lage sind, da Mehrwert zu stiften. Es ist aber nicht der einzige. Also die klassische PE-Arbeit bleibt schon noch die gleiche. Und ich glaube, jetzt als junger PE-Fonds reinzukommen und sagen, wir wissen jetzt, wie man deinen Marketingprozess automatisiert mit KI, das ist super. Und für manche Industrien ist das wahrscheinlich auch das, was zählt. Aber im klassischen Mittelstand zählt halt auch, ich habe Ahnung davon, wie ich eine Produktion richtig aufstelle, wie ich eine Supply Chain richtig aufstelle, wie ich Controlling richtig gut mache. Das heißt, da kommt dann eher so dieses klassische PE-Know-how, was man halt über viele Jahre aufbaut. Und deswegen glaube ich, genau wie Benni es sagte, wir sind da eigentlich, ich sehe das für uns eher als eine Chance, wir sind da sehr gut positioniert.
Wie groß ist denn euer Portfolio-Team bzw. Value-Creation-Team, wenn ich fragen darf?
Wir sind 6 momentan. Und ich glaube, das ist so eine Größe, die ist für einen mittelständischen Fonds ist das schon gar nicht so wenig. Und unser Portfolio ist jetzt auch nicht mehr so klein und lässt uns eben diese Chance, dieses, du hast es genannt, Impulsgeber zu sein auf den Themen, lässt uns das ganz gut. Aber ich denke schon, dass es auch wichtig ist zu sagen, am Ende sind wir ja nicht die Macher in der Portfoliofirma, wir sind eben die Impulsgeber. Und das Wichtigste für mich ist nach wie vor, und da sind wir auch wieder im klassischen PE, das war schon immer so, und ich glaube, das ändert sich jetzt auch hier erstmal unmittelbar nicht, dass wir in Teams und Firmen investieren, die für sich auch die richtigen Dinge tun. Und natürlich kann man denen nochmal als Sparringspartner zur Verfügung stehen. Aber gerade bei dem Thema KI sehe ich einfach große Unterschiede von der Adoptionsfreudigkeit und vom Mindset zwischen einzelnen Firmen. Und da würde ich nochmal ganz klar sagen, diejenigen, die in den nächsten 12-18 Monaten bei uns dastehen, die so gar nicht nachgewiesen haben, dass sie sich mit dem Thema mal auseinandergesetzt haben, das werden, glaube ich, auch eher unattraktivere Targets werden. Es sei denn, wir sind sehr sicher, dass das Thema dort einfach keine Rolle spielt. Und ganz ehrlich, gibt es das dann überhaupt noch? Ich glaube, das ist ja so groß und breit als Thema, dass eigentlich jeder sich damit auseinandergesetzt haben muss. Und deswegen, wenn eine Firma auch darüber nachdenkt, in den Markt zu gehen und sich einen Investoren zu suchen, glaube ich, braucht sie hier auch Antworten.
Seht ihr das schon in den Due Diligence-Paketen, die ihr jetzt aktuell bekommt, dass dieses Thema einen größeren Raum einnimmt als vielleicht vor einem halben, dreiviertel Jahr?
Mir fällt es schwer, das in der Breite zu beurteilen, weil ich sehe natürlich gerade die Themen, wo KI eine größere Rolle spielt, IT-Services, Software oder generell digitale Geschäftsmodelle, wo du auf der B2B-Marketing-Seite eine Menge Use-Cases hast, schon im Service oder in der Content-Generierung für Marketing-Inhalte, wo das eh näher liegt, ja. Aber ich würde sagen, grosso modo ist es wahrscheinlich mehr ein Thema, ist es flächendeckend gefühlt nicht. Ich weiß nicht, Alex, ob du da noch andere Beobachtungen hast.
Nee, würde ich sagen, genau wie du sagst. Mit dem Unterschied, dass vielleicht noch mehr, als das über die letzten Jahre eh schon der Fall war, AI als Marketingplakat genutzt wird. Und wenn ich ein Excel mit mehr als 2 Seiten habe, ist das schon ein KI-Tool.
Wie ist es denn bei euch im Fonds? Nutzt ihr für eure täglichen Prozesse, vielleicht für euer Deal-Sourcing, für die Vorselektion von eurer Deal-Pipeline, nutzt ihr da schon KI-Tools?
Also ich würde sagen, wir haben eine volle Roadmap von Sachen, die wir uns angucken. Das, was tatsächlich jetzt jeden Tag genutzt wird, sind wahrscheinlich eher so, wir haben zum Beispiel einen Custom DPE-ChatGPT, wo wir in einem geschützten Environment tatsächlich auch mit vertraulichen Informationen arbeiten können. Das nutzen, glaube ich, viele Deal-Teams regelmäßig, um da Dokumente zusammenzufassen, Sachen aus Tabellen sich rüberkopieren zu lassen, Hintergrundfragen zu stellen, Websuchen zusammenzufassen. Aber das ist jetzt nichts anderes als das, was Perplexity und ChatGPT auch kann, bloß halt in einem sichereren Setup. Und wir haben eine ganze Reihe von Use Cases, die wir in der Experimentierumgebung haben, wie zum Beispiel personalisierte Anschreiben, Background-Informationen für Firmen raussuchen. Bei vielen von diesen Use Cases ist es aber ganz ehrlich so, dass wir vor einem halben Jahr vielleicht damit gestartet haben, sowas zu entwickeln, bei uns im Labor aufgebaut haben. Wir haben so ein kleines AI-Lab, wo wir gute Ideen einfach mal als Prototyp testen können, um zu sehen, ob es sich lohnt, die weiter zu verfolgen. Und jetzt kommen Startups in den Markt, die halt ihre Karriere darauf wetten, dass sie diesen Use Case einfach besser umsetzen können. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr, dass man da sehr schnell für den Mülleimer entwickelt, weil nach kurzer Zeit dann ein Startup genau die gleiche Idee hatte und dann halt mit 5 Leuten 100% der Zeit darauf verwendet, das zu tun. Und dementsprechend haben wir einen großen Fokus darauf, eher so diese Startup-Welt zu screenen und da die Spreu vom Weizen zu trennen. Und da haben wir jetzt, glaube ich, 3 oder 4, die uns in der Origination, Screening oder Erstellen von Longlists von Deals zu bestimmten Thesen Background-Informationen geben und die uns dabei helfen, mit großen Informationsmengen, jetzt so ein Datenraum, da die Spreu vom Weizen an Informationen rauszutrennen. Also eher so der nächste Level von Analytik, was vielleicht irgendwann mal so ein Investment-Intern werden kann. Aber ehrlich gesagt, das sind alles frühe Tage.
Am Ende wird die Antwort für uns einfach darin liegen, wie organisieren wir unsere Daten und welche Intelligenz können wir über unsere eigenen Daten nochmal generieren, um wirklich schneller vor allem in der Target-Identifikation und Bewertung zu werden. Ja, ich glaube, wir sind ja in unserem sektoral geprägten Ansatz, also wir haben ja auch eine Industrieorientierung, haben so 5 Sektoren, die wir covern, da sehen wir ja eigentlich alle Deals, die kommen. Das ist ja ein transparenter Markt. Wenn wir 5% nicht sehen, ist es wahrscheinlich schon viel, zumindest glauben wir das. Das heißt, wir werden wahrscheinlich über KI oder proprietäre Deal-Sourcing-Engines nicht in der Lage sein, Investments zu finden, die jetzt nur wir sehen. Die würden dann trotzdem nochmal irgendwann mit einem Berater wahrscheinlich weiterarbeiten, damit es dann trotzdem ein bisschen kompetitiver. Aber es ist schon so, dass man vielleicht schneller dran sein kann, dass man vielleicht früher mehr Conviction hat, früher mehr Arbeit macht und dann in Prozessen aggressiver, schneller und mit höheren Preisen auftreten kann. Und in so eine Richtung, glaube ich, denken wir da grundsätzlich. Aber ich finde, dass dieses von Alex beschriebene Problem, da hinzukommen und nicht eben Arbeit zu machen, wo es 3 Monate später eine Lösung gibt, das ist relativ schwierig, das zu navigieren. Und das führt zu einem ganz praktischen Problem, nämlich wie steuere ich als Fonds eigentlich Kosten und wie definiere ich so einen Case für mich, auch ob ich da mal investiere. Und deswegen glaube ich, das muss billiger werden, damit man es macht. Im Moment ist es wirklich noch relativ teuer, sowas umzusetzen. Und dann tust du es in der Tendenz eher nicht. Da liegt eine Gefahr.
Aber wenn ich es richtig verstehe, nutzt ihr das im Moment recht intensiv, um weit oben im Trichter so eine Art Vorselektion zu machen bei den Transaktionen, die reinkommen, zu gucken, grundsätzlich interessant oder nicht, ein paar Simulationen rüberlaufen lassen, passt das mit der IRR-Hurdle-Rate oder nicht. Aber je spezieller es wird, je näher es an die Due Diligence ranrückt, desto weniger wichtig werden solche Tools.
Ich würde fast sagen, die Tools werden schon deutlich wichtiger, aber nicht bei uns. Also wenn ich jetzt in einem Jahr eine FDD mache und mein FDD-Dienstleister hat nicht solche Werkzeuge, dann habe ich wahrscheinlich den falschen Dienstleister. Also ich glaube, die Effizienz auf der DD-Seite bei den Beratern, die wir beauftragen, die sollte drastisch nach oben gehen.
Also ich glaube, FDD ist das eine Beispiel. Das andere, was wirklich ganz schnell ganz anders werden kann, ist der Bereich Legal.
Ja.
Weil da hast du natürlich schon sehr viel standardisierte Dokumente. Und aus meiner Sicht ist diese Legal-Tech-Welt eine der spannendsten Welten, die wir momentan im Software-KI-Bereich haben. Da erwarte ich Veränderungen.
Erwartet ihr auch, dass der ganze Transaktionsprozess für euch als Auftraggeber dadurch billiger wird, wenn eure Dienstleister effizienter werden, mehr automatisieren können? Oder erwartet ihr bessere Qualität durch KI?
Ja, am Ende ist das eine sehr spannende Frage, die viel über den Revenue-Pool einer Legal-Funktion aussagen würde. Du, ich glaube, am Ende würdest du erwarten natürlich, dass das billiger wird und die Qualität nicht abnimmt. Du wärst vielleicht bereit, noch ein bisschen mehr zu zahlen, wenn die Qualität steigt. Aber am Ende ist eine Legal-DD eine Legal-DD. Da ist entweder eine Red Flag oder es ist keine da. Ne? Und deswegen, da willst du einfach nur nicht falsch liegen in der Legal-DD. Ich weiß nicht, ob man da Qualität jetzt noch so einfach erhöhen kann. Also ich denke, dass wir als Fonds da eine Erwartung hätten, dass man das künftig auch ein bisschen billiger oder schneller oder beides bekommt. Aber ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und unseren geschätzten Anwaltspartnern jetzt hier jede Motivation nehmen, uns nochmal anzurufen.
Alex hat ja auch die FDDler erwähnt, die auch billiger werden müssen als kleiner Weihnachtsgruß von Alex.
Ein bisschen gemein alles, was ich hier
ja. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen, Benjamin, Alex, aber ich finde, wir haben einen sehr weiten Bogen geschlagen, wie KI das Private Equity Geschäft beginnt zu verändern, von eurer eigenen Kasse bis zu dem Impact, den ihr auf die Portfoliounternehmen nehmen möchtet und nehmen müsst. Es war ein wunderbares Gespräch. Ich danke euch beiden.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich hoffe, es hat euch auch da draußen Spaß gemacht, unser kleiner Einblick in die KI-PI-Welt. Mein Takeaway bis auf Weiteres wird im PI-Bereich die persönliche Intelligenz maßgeblich bleiben, aber an vielen Ecken und Enden kommt künstliche Intelligenz rein und wird das Geschäft doch in einer Art verändern, dass wir wahrscheinlich in einem Jahr hier sitzen werden und denken, wow, da ist eine ganze Menge passiert. Wir bleiben für euch am Ball und ich bin mir sicher, Alex und Benjamin werden es für die DPE auch machen. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute von euch. Das war's mit unserem kleinen, aber feinen Podcast. Zusammen mit Alex und Benjamin sage ich Adieu und bis bald wieder bei What's Up Corporate Finance. Euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com